NDR Info. Themen des Tages.
Jahrelang galt sie als heilig. Jetzt wird die Schuldenbremse gelockert. Der Bundestag hat heute den Weg frei gemacht, das Grundgesetz geändert für ein schuldenfinanziertes Milliardenfinanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. Für die mögliche neue Regierungskoalition aus Union und SPD war das noch vor ihrem Zustandekommen die erste große Bewährungsprobe. Kritiker sagen ja, hier wurde ein finanzieller Freifahrtschein für alle politischen Ideen ausgestellt. Und das mit den Stimmen eines Parlaments, das bereits abgewählt ist. Ein Tabu oder ein notwendiger Schritt? Wir sprechen gleich darüber mit der linken Co-Chefin Heidi Reicheneck. Wir starten hier in die Themen des Tages an diesem 18. März, ein bundespolitisch historischer Tag. Einen schönen guten Abend und willkommen. Ja, der Bundestag hat also heute mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, der Staat darf sich in Zukunft deutlich stärker verschulden. Uwe Jahn fasst uns diese mitunter emotionale Debatte zusammen.
Wohl nur an einem Punkt waren sich alle einig. Man hörte es in dieser Debatte immer wieder. SPD-Fraktionschef Lars Klingbeil sagte es auch.
Wir stehen hier heute kurz vor einer historischen Entscheidung.
Und diese Entscheidung fiel mit klarer Mehrheit. Dafür ist der Bundestag in seiner Zusammensetzung von vor der Wahl zusammengetreten. Denn nur im alten Bundestag hatten Union und SPD mithilfe der Grünen noch die nötige Zweidrittelmehrheit, die für eine Grundgesetzänderung nötig ist. Im neuen Bundestag würde das nicht mehr gehen. Zur Abstimmung standen eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung und ein 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur. Friedrich Merz von der CDU-CSU, der immerhin Bundeskanzler werden will, erklärte, worum es ihm bei dieser historischen Entscheidung ging.
Wenn wir also die Wiederherstellung unserer Verteidigungsfähigkeit mit einer Modernisierung unserer Infrastruktur verbinden und zugleich den berechtigten Anspruch der Bürgerinnen und Bürger einlösen, dass ihnen wieder ein handlungsfähiger Staat zur Seite steht, dann lassen sich die Grundgesetzänderungen, die wir Ihnen heute vorschlagen, gut begründen.
Und zwar mit gutem Gewissen, sagte Friedrich Merz auch. Aus Sicht der Grünen waren dafür allerdings Veränderungen notwendig, zum Beispiel für mehr Klimaschutz und dafür, dass das Geld wirklich der Infrastruktur zugutekommt. Die Fraktionsspitze hat dafür nächtelang mit Schwarz-Rot verhandelt und hält das Finanzpaket jetzt auch für generationengerecht, sagte Britta Hasselmann.
Was daran soll generationengerecht sein, dass wir Ihnen das alles so hinterlassen, wie es ist? Nichts, nichts. Und deshalb ist es so dringend notwendig, dass wir investieren.
Doch ob es wirklich für eine Zweidrittelmehrheit reichen würde, war nicht ganz sicher. Man fürchtete Abweichler bei Union, SPD und Grünen. Alle anderen waren sowieso dagegen. Zum Beispiel Christian Dürr von der FDP, für den es auch deshalb ein historischer Moment war, weil seine Partei dem künftigen Bundestag nicht mehr angehören wird. Er warnte.
Wenn viel Geld da ist, dann ist der Reformdruck nicht mehr da. Das heißt, viel Geld, keine Reformen. Das wird Ihre Kanzlerschaft kennzeichnen, Herr Kollege Merz.
AfD, Linke und BSW haben sogar versucht, diese Sitzung des Bundestages in seiner alten Zusammensetzung zu verhindern. Doch das Bundesverfassungsgericht wies sie ab. Trotzdem formulierte Tino Chrupalla von der AfD auch in der Debatte noch seine Vorbehalte.
Der abgewählte 20. Deutsche Bundestag wird benutzt, um die zukünftige Bundesregierung zu zementieren. Und natürlich, weil sie nur hier die Mehrheiten haben.
Also Union, SPD und Grüne zusammengerechnet. Nun hat es am Ende gereicht. Damit dürfte Unionschef Friedrich Merz die ersten Hürden auf dem Weg zu seiner Kanzlerschaft genommen haben.
Also heute haben wir viel dazu gehört, dass man so den Investitionsstau auflösen möchte, so die Zukunft gestalten kann oder wie es noch Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt hat oder griffig gemacht hat, Bedrohungslage steht vor Kassenlage. Über 4 Stunden ging diese Debatte heute. Am Ende bekam die Grundgesetzänderung eine nötige Zweidrittelmehrheit mit Stimmen der Union, SPD und eben von den Grünen, die zuvor ja noch Forderungen zum Klimaschutz reinverhandeln konnten in dieses Finanzpaket als Gegenleistung. Dazu jetzt Heidi Reicheneck. Sie ist Co-Chefin der Linken, führt ihre Partei nach dem Wahlerfolg mit 64 Sitzen zurück in den Bundestag. Eine Fraktionsstärke, die ihr in der heute endenden Legislatur ja gefehlt hat. Hatte die Linke heute mehr Probleme mit dem Was, also mit der Grundgesetzänderung heute, oder mit dem Wie, eben den alten Bundestag dafür nochmal zusammenzuholen?
Also grundsätzlich kritisiere ich das Paket erstmal inhaltlich und dann das Verfahren. Das war beides hochproblematisch, aber die Inhalte sind das, was uns als Linke ganz deutlich dazu bewogen hat, mit Nein zu stimmen. Denn es geht hier ja um Grundgesetzänderungen, die nichts anderes ermöglichen als einen Blankoscheck für Aufrüstung, die aber keine Möglichkeiten schaffen für den sozialen Bereich. Und das geht so nicht.
Wie bewerten Sie denn die Nachverhandlungen der Grünen da inhaltlich noch?
Ich finde, die Grünen haben sich damit sehr wenig abspalten lassen. 8 statt 4 Milliarden für den Klimaschutz pro Jahr, das ist einfach viel zu wenig. Wir alle wissen, dass es da viel mehr Investitionen braucht. Und auch ansonsten sind das kleine Verbesserungen. Das will ich gar nicht schlecht reden. Aber das reicht einfach nicht. Und deswegen bleiben wir dabei. Dieses Paket kann man nur ablehnen.
Sie haben gerade vom Blankoscheck schon gesprochen. Sie wären ja auch selbst als Linke zu einer Reform der Schuldenbremse bereit gewesen. Hatten Friedrich Merz auch sogar Gespräche dazu angeboten im neuen Bundestag für eine Reform. Für alle Bereiche. Wie würden Sie denn dann Sicherheits- und Verteidigungsausgaben finanzieren, die ja vermutlich in der Tat größer werden?
Ja, wir als Linke wollen ja eigentlich die Abschaffung der Schuldenbremse, sind aber kompromissbereit und sagen auch, eine Reform ist mit uns möglich. Das ist im neuen Bundestag gar kein Problem, wenn alle demokratischen Fraktionen miteinander sprechen. Aber genau das will die Union natürlich nicht. Sie haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit uns, was hochproblematisch ist. Uns geht es ja darum, dass wir durch die Reform der Schuldenbremse Spielräume für den gesamten Haushalt schaffen. Also eben nicht nur für Rüstung, sondern auch beispielsweise für den sozialen Bereich. Ich bin ja selber im Familienausschuss. Wir haben da dringend Bedarf für höheres Elterngeld, für höheres Kindergeld, für mehr Investitionen zum Schutz von Frauen vor Gewalt, für die Jugendarbeit und so weiter. Und da drohen jetzt ja sogar noch Kürzungen. Also das ist ja genau das, was Friedrich Merz angekündigt hat, der Konsolidierungsdruck auf den Haushalt. Das heißt, genau in diesen Bereichen wird weiter gespart werden. Und das ist ein riesiges Problem, das ist ein Skandal. Und natürlich wäre es so, wenn wir die Schuldenbremse reformieren, dass dann auch ein Haushalt aufgestellt wird, der bestimmte Ausgaben für Sicherheit vorsieht. Aber es ist doch eigentlich der richtige Weg zu sagen, wir schauen, wo die Dutzenden Milliarden aus dem Verteidigungshaushalt hingeflossen sind, wo die 100 Milliarden aus dem Sondervermögen hingeflossen sind und schauen dann, was nötig wäre, um die Bundeswehr als Verteidigungsarmee entsprechend auszustatten.
Ich frage nochmal von der Seite nach. Der noch Verteidigungsminister Boris Pistorius, der hat ja auch nochmal so einen besonderen Ton heute in der Debatte gesetzt, finde ich. Der hat ganz eindringlich nochmal auf die Herausforderung hingewiesen, die auf Deutschland zukommen. Er sagte, Zitat, wir Europäer müssen Verantwortung übernehmen und zwar jetzt, hier und heute. Und das bedeutet eben mehr Ausrüstung, mehr Truppe, schnellere Einsatzbereitschaft. Frau Reicheneck, da geht es ja eben auch schon gar nicht mehr um die Finanzierung, sondern um diese grundsätzliche politische Weichenstellung. Wie stehen Sie zu der?
Also wir sagen ganz klar, wir wollen die Bundeswehr als Verteidigungsarmee, so wie es im Grundgesetz festgeschrieben ist, das unterstützen wir. Dafür muss sie entsprechend ausgerüstet sein. Aber wir müssen doch auch mal schauen, wo bisher Geld hingeflossen ist. Ich denke da zum Beispiel an diverse Auslandseinsätze, die wir ja ablehnen. Und wenn wir das miteinander besprochen haben, dafür gibt es einen Verteidigungsausschuss, es gibt einen Haushaltsausschuss, der die finanziellen Pläne aufstellt, dann kann man das hier im Parlament auch abstimmen. Dann können alle Fraktionen Änderungsanträge stellen und dann kann man in diesen Prozess einsteigen. Was jetzt gerade passiert, ist eine Vorfestlegung, an denen der neue Bundestag gebunden ist, bei der es heißt, die Schuldenbremse ist nur für Rüstungsgüter auszusetzen. Das ist das Problem.
Heute haben ja durchaus die Abgeordneten von Union und SPD immer wieder betont, der Haushalt bleibt Sache des Bundestages, auch wenn es jetzt mehr Schulden oder mehr Finanzierung gibt, über die am Ende verfügt wird. Und dennoch, nach der Debatte, was sagt Ihnen das für die kommende Legislatur? Also wenn der neue Bundestag zusammenkommt und Sie Ihre Arbeit aufnehmen?
Das, was hier passiert, passiert auf dem Rücken der Mehrheit in diesem Land. Dieser ganze Plan hat in der sozialen Frage einen blinden Fleck. Und es wurde ja mehrmals gesagt, unter anderem auch von Friedrich Merz, dass es jetzt Konsolidierungsdruck auf den Haushalt gibt, also Einsparungsdruck. Und wenn natürlich aber für Rüstung keine Grenzen gesetzt werden, wenn es ein Sondervermögen für Investitionen gibt, wo wir noch gar nicht so genau wissen, wo die eigentlich hinfließen, dann ist vollkommen klar, an welcher Stelle gespart werden wird. Und das hat auch Friedrich Merz heute in der Debatte gesagt. Er meinte am Beispiel NRW, es muss bei den Sozialausgaben gekürzt werden. Ich finde, das ist absolut fatal. Im Gegenteil, wir brauchen mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau beispielsweise, in das Gesundheitswesen, in die Bildung. Was natürlich problematisch ist, weil wir immer noch das Kooperationsverbot im Grundgesetz stehen haben. Deswegen ist ja auch die Behauptung, ein Teil dieses Vermögens geht in Kitas und Schulen mindestens zweifelhaft, weil die Frage ist, wie stark kann der Bund da aktuell eigentlich unterstützen? Also all das fällt unter den Tisch und das ist der eigentliche Skandal, über den niemand redet. Wir wollen aber genau darüber reden.
Das ist übrigens auch eine Äußerung, bei der die SPD als potenzieller Juniorpartner wahrscheinlich auch nochmal genau hingehört hat. Schauen wir noch einmal auf das Ende dieser Woche. Die Linke ist in Mecklenburg-Vorpommern an der Regierung beteiligt, mit Rot-Rot in Bremen auch. Im Bundesrat brauchen die Regierung Einstimmigkeit und genau diese Abstimmung steht am Freitag an. Wie wird sich die Linke da verhalten?
Also wir sind natürlich in Gesprächen und aus meiner Position in der Bundestagsfraktion kann ich nur ganz klar an die Länder sagen, lehnt es ab. Aber wir regieren ja nicht allein. Das heißt, es gibt ja Gespräche auch in den Koalitionen und diese Gespräche dauern an.
Sagt Heidi Reicheneck, Co-Chefin der Linken, zur eigenen Rolle im neuen Bundestag und wie sie auch die Grundgesetzänderung durch den Bundestag heute bewertet. Und diese Debatte heute, die Abstimmung, die Folgen, das kommentiert jetzt Georg Schwarte, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
3 Milliarden Euro. Daran unter anderem ist vor gut 4 Monaten am Ende die Ampel zerbrochen. 3 Milliarden. Man vergisst so leicht und auch so schnell. Die politischen Folgen sind bekannt, die finanziellen ab heute auch. Mindestens 1 Billion Euro werden es wohl demnächst werden. 333 Mal mehr Geld. Das haben heute, auch das ist wie so vieles dieser Tage historisch, unter anderem 333 Abgeordnete mit beschlossen, die in 7 Tagen gar keine Abgeordneten mehr sein werden. So viel Entscheidung traf noch kein abgewählter Parlamentarier in diesem Land. Von allem also dieser Tage sehr viel. Sehr viel Eile, sehr viel Geld, sehr viel Premiere. Friedrich Merz und seine künftige Koalition der Billionäre haben heute mit 2/3 Mehrheit vom scheidenden Bundestag auch einen Bestellschein in die Hand gedrückt bekommen. Einmal Grundrenovierung Deutschland bitte. Möglichst schnell, möglichst umfassend, möglichst verantwortungsvoll. Auftraggeber, das Parlament. Geld übrigens löst nicht automatisch alle Herausforderungen. Kein Geld aber erst recht nicht. Das gilt zuallererst im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich. Den sollten wir künftig nach Bedrohungs-, nicht nach Kassenlage ausstatten, sagt Minister Pistorius und hat recht und bald eben auch sehr viel Geld und sehr viel Verantwortung. Apropos Verantwortung, die lastet mit diesem billionenteuren Vertrauensvorschuss jetzt ziemlich schwer auf den Schultern der kommenden Koalition. Die vielen Milliarden nämlich belasten vor allem eine Gruppe, die der Jüngeren. Und die dürfen jetzt zumindest eins vom künftigen Kanzler Merz erwarten, dass seine schwarz-rote Truppe, ausgestattet mit so viel Geld für Infrastruktur und Zukunft, für Klima und Wachstum, für Verteidigung und Sicherheit wie keine Regierung zuvor, jetzt zumindest auf das kleinste parteipolitische Karo ihrer Sondierungsergebnisse verzichtet. Wer von jungen Menschen erwartet, dass sie für diese Summen gerade stehen, der kann von den heute Verantwortlichen einfordern, auf Albernheiten wie die Erhöhung von Pendlerpauschale, wie die Umsatzsteuersenkung in der Gastronomie oder auch die Ausweitung der Mütterrente zu verzichten. Wer an den Ernst aller appelliert, Schuldenbremsen zu lockern, weil die Zeiten danach sind, kann im Ernst nicht danach beschließen, die Agrardieselsubvention wieder einzuführen. Wenn die Politik jetzt übrigens denken sollte, der Tag heute, den Sie im Parlament so oft historisch genannt haben, sei der Startschuss fürs unbegrenzte Geldausgeben, der hat nichts kapiert. Heute sollte der erste Tag sein, an dem Sie in Berlin darüber nachdenken, wo Sie künftig sinnvoll sparen und reformieren können, um dieses großartige Land für die nächste Generation fit zu machen. Insofern wäre der Satz der Grünen-Chefin Brandner ein guter erster Satz für den künftigen schwarz-roten Koalitionsvertrag. Deutschland ist ein tolles Land. Macht was draus und fangt dabei nicht schlechter gelaunt an, als es die Ampel jemals war.
Soweit die Meinung von Georg Schwarte, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio zur historischen Debatte heute im Bundestag. Union und SPD haben mit den Stimmen der Grünen heute das Grundgesetz geändert und machen so den Weg frei für eine höhere Staatsverschuldung. Unser erstes Thema des Tages heute. Ist die Waffenruhe im Nahen Osten wieder zerschlagen? 2 Monate waren die Kämpfe eingestellt. Aber jetzt hat Israels Armee im Gazastreifen wieder massive Angriffe auf die islamistische Terrororganisation Hamas im Küstengebiet geflogen. Dabei wurde nach Angaben der von Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums über 400 Menschen getötet im Gazastreifen, Hunderte verletzt. Julio Segador.
Unter den Toten sind laut Hamas mehrere hochrangige Funktionäre der Terrororganisation, ebenso einer der führenden Vertreter des islamischen Dschihad. Allerdings befinden sich unter den Opfern auch viele Frauen, Kinder und Jugendliche. Ahmed Khalil erlebte den israelischen Angriff in Deir el-Balah am eigenen Körper. Verletzt erzählte er in einem Krankenhaus der Nachrichtenagentur Reuters den Moment des Bombardements. Ich schlief sicher, dann plötzlich fielen Sand und Steine auf mich. Ich schob den Schutt von mir, um nicht zu ersticken. Mein Sohn Yahya rief neben mir: Bitte rette mich, Papa, wir sterben sonst. Dann sagte ich zu ihm: Es ist vorbei, mein Sohn, es ist vorbei, Gott sei Dank. Dass die Kämpfe schon bald ein Ende nehmen, ist unwahrscheinlich, auch wenn das israelische Militär noch nicht mit weiteren Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschiert ist. Israels Verteidigungsminister Israel Katz jedenfalls erklärte, die Armee werde nicht aufhören zu kämpfen, bis nicht alle Geiseln nach Hause zurückgekehrt und alle Kriegsziele erreicht seien. Auch Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog stellte sich hinter die neue Militäroffensive. Es ist klar, dass die Wiederaufnahme der Kämpfe vielen Sorgen bereitet. Aber ich betone, die Kämpfe sind kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Erreichung von zwei zentralen Zielen. Das entscheidende moralische Ziel, nämlich die Freilassung der Geiseln und natürlich die Wiederherstellung der vollständigen Sicherheit für alle Bewohner des Staates Israel. Eine Begründung, die Yehuda Cohen nicht einleuchtet. Sein Sohn Nimrod ist seit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 in der Hand der Terrororganisation. Er und viele andere Angehörige der Geiseln machen Israels Premierminister Benjamin Netanyahu schwere Vorwürfe. Yehuda Cohen sieht den wahren Grund für die heutige Militäroffensive in Netanyahus Bestreben, an der Macht zu bleiben.
Netanyahu again. For his personal reasons.
Netanyahu gefährdet aus persönlichen Gründen und aus eigenem Interesse die lebenden Geiseln im Gazastreifen. Und er gefährdet auch israelische Soldaten. All das, um als Premierminister weiter auf dem Thron zu sitzen. Erneut verrät Netanyahu damit die israelische Nation. Eine Einschätzung, die auch viele Oppositionspolitiker teilen. Denn nach der heutigen Militäroffensive sind einige rechtsextreme Politiker seiner Koalition wieder beigetreten. Sie hatten als Bedingung für diesen Schritt das Ende der Waffenruhe geäußert. Darunter befindet sich auch der frühere Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der nun wieder seinen Posten bekommen soll. Die Rückkehr dieser Politiker sichert Premier Netanyahu seine Mehrheit bei einer wichtigen Abstimmung über den Haushalt in der kommenden Woche. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, dass die Regierung zerbricht. Nun also hat Netanyahu weiter eine Mehrheit und kann im Amt bleiben. Ob es nun schnell zu Verhandlungen über eine weitere Phase einer möglichen Waffenruhe kommt, ist indes völlig unklar. Aktuell haben im Gazastreifen wieder die Waffen das Sagen. Aus Sicht der israelischen Regierung wird sich das erst ändern, wenn die Terrororganisation Hamas alle Geiseln wieder in Freiheit entlässt.
Und wir bleiben noch bei diesem Thema, was das jetzt für die Waffenruhe und überhaupt das Gaza-Abkommen bedeuten könnte. Dazu jetzt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg. Er ist Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich habe ihn gefragt, waren ja die schwersten Angriffe durch Israel seit dem Beginn dieser Waffenruhe. Warum jetzt? Was ging da auch diplomatisch hinter den Kulissen nicht mehr zusammen zwischen Israel und Hamas?
Ja, wir sind in der sogenannten zweiten Phase dieses Waffenstillstands und viele israelische Beobachter hatten bereits in der ersten Phase gemutmaßt, dass diese zweite Phase gar nicht wirklich in Kraft treten wird, weil sich Israel und die Hamas nicht werden einigen können. Und man sieht jetzt tatsächlich, dass die Vorstellungen Israels und die Vorstellungen der Hamas so diametral sich entgegenlaufen, dass Israel jetzt versucht, diese Situation dadurch zu lösen, dass es den Krieg wieder aufnimmt.
Vielleicht können Sie uns nochmal diese Fixpunkte einmal kurz festmachen, wie weit beide voneinander entfernt sind. Nach meinem Verständnis würde ja nach dem Ende dieser Phase des Gaza-Abkommens ja auch letztendlich für die Hamas das bedeuten, dass man im Gazastreifen an der Macht bleiben könnte.
Genau, die Hamas will im Gazastreifen an der Macht bleiben und will zu diesem Zweck natürlich ihre Waffen behalten. Und in dieser zweiten Phase sollte Israel sich vollständig aus dem Gazastreifen zurückziehen. Israel will nun, dass möglichst schnell möglichst viele, vor allem noch lebende Geiseln befreit werden. Das sollen so etwa 25 sein. Und Israel will den Konflikt nicht beenden, ohne dass die Hamas entweder militärisch vollkommen zerschlagen ist oder aber die Waffen abgibt. Und Israel will den Gazastreifen nicht räumen, weil das in dieser Situation tatsächlich ein Sieg für die Hamas wäre.
Hat denn eine der Seiten, beide Seiten gerade überhaupt noch das Ziel, in diesem Gaza-Abkommen weiterzukommen?
Mein Eindruck ist, dass die Forderungen beider Seiten sich so sehr gegeneinander ausschließen, dass es da ohnehin nicht wahrscheinlich war, dass es in dieser zweiten Phase zu einer Einigung kommen wird. Israel wollte den Krieg nicht beenden ohne eine Zerschlagung der Hamas. Und die Hamas will diesen Krieg nicht beenden mit einer Entwaffnung. Und deswegen denke ich, dass wir da jetzt wahrscheinlich in eine neue Phase des Konflikts eintreten.
Und wir können uns ja auch einen dritten Akteur in diesem Zusammenhang noch anschauen. Denn zu diesem Gaza-Abkommen kam es ja auch mit dem Druck der neuen Trump-Regierung. Das Weiße Haus hat in Washington inzwischen bestätigt, dass es von Seiten Israels durchaus Konsultationen zu diesen Angriffen der vergangenen Nacht gab. Also welche Rolle sehen Sie jetzt bei den USA?
Ja, die amerikanische Rolle hat sich etwas gewandelt. Das Waffenstillstandsabkommen ist ja in seinen Grundzügen bereits von Präsident Biden im letzten Frühjahr, also im Frühjahr 2024, vorgeschlagen worden. Und es war erst der Druck aus den USA durch Präsident Trump, der Ministerpräsident Netanyahu bewogen hat, zuzustimmen. Und das war auch einer der Gründe, weshalb so viele Beobachter geglaubt haben, dass dann, wenn es an die wirklich großen strategischen Entscheidungen geht in der zweiten Phase, dass dieses Abkommen dann zusammenbricht. Die US-Administration scheint das so zu akzeptieren. Und das war auch deshalb zu erwarten gewesen, weil wir ja von Präsident Trump einen Vorschlag gehört haben für die Lösung des Gaza-Konflikts, der ja letzten Endes auf eine Vertreibung der gesamten Palästinenser hinauslief und damit den Vorstellungen zumindest der extremistischen Teile in der israelischen Regierung sehr entgegenkam.
Wo lässt uns das jetzt alles? Also wir haben im Grunde eine noch instabilere Situation als vielleicht vor 2 Monaten.
Ja, allerdings sind einige Geiseln freigekommen. Das ist durchaus ein Verdienst der amerikanischen und der israelischen Politik der letzten 2 Monate. Wir müssen jetzt zunächst einmal abwarten, ob das hier der Versuch war, Israels den Druck auf die Hamas zu erhöhen, damit sie vielleicht doch noch Geiseln freilässt. Das ist das, was man ab und zu aus Tel Aviv und aus Jerusalem hört. Oder ob es jetzt in eine ganz neue Phase des Konflikts geht, in der die Israelis weiter versuchen werden, mit militärischen Mitteln die Hamas weiter zu schwächen und Geiseln zu befreien. Ich halte tatsächlich das zweite Szenario für sehr viel wahrscheinlicher. Wir werden da wahrscheinlich jetzt in einen neuen Konflikt eintreten, der weiter dafür sorgen wird, dass die Situation im Gazastreifen für die Bewohner immer unerträglicher wird. Und er wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die Hamas vollständig geschlagen wird.
Wo schätzen Sie eigentlich noch das Potenzial der Hamas jetzt ein, nach den ersten Wellen der Angriffe, jetzt eben auch nochmal auch einige der Führungspersönlichkeiten ausgeschaltet, dennoch immer noch viel Munition auch in den Tunneln unterhalb des Gazastreifens. Also was ist da noch die Sprengkraft?
Ja, die Hamas ist natürlich stark geschwächt. Sie hat vor allem die Fähigkeit verloren, Israel direkt anzugreifen mit weiterreichenden Raketen. Es sind sehr viele Hamas-Kämpfer getötet worden. Aber solange niemand die Kontrolle im Gazastreifen übernimmt, also solange Israel keine Alternative schafft zur Hamas, wird die Organisation auch dort die Kontrolle nicht verlieren. Egal, wie lange Israel diesen Krieg weiterführt. Und das ist aus meiner Sicht das eigentliche Problem. Die israelische Regierung weigert sich, eine solche Alternative anzubieten. Die arabischen Staaten haben das versucht, aus meiner Sicht allerdings in einer Art und Weise, ja, die nicht zu einer Lösung führen wird. Es geht meiner Ansicht nach nicht, dass man versucht, eine Lösung für den Gazastreifen zu suchen, ohne dass dabei Palästinenser eine Rolle spielen.
Soweit erstmal die Einschätzung von Guido Steinberg, Islamwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik, nach den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen und wie es jetzt in der Region mit dem Gaza-Abkommen weitergehen kann. Damit enden unsere Themen des Tages heute an diesem 18. März mit mir, Nina Zimmermann. Und unsere Themen des Tages hören Sie immer um diese Zeit, um 5:15 und direkt danach stellen wir sie Ihnen dann auch in der ARD-Audiothek als Podcast zur Verfügung.